Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Also wir sagen herzlich willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben, zu Lass uns über Politik reden.
Ja, und wir haben heute wieder eine Folge mit einem Gast. Und ich darf sagen, mit einer meiner wichtigsten Mitstreiterinnen jetzt im Landtagswahlkampf, nämlich mit unserer Fraktionsvorsitzenden im Hessischen Landtag. Herzlich willkommen, Ines Klaus.
Vielen herzlichen Dank. Es ist mir eine große Freude, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Und wir haben die starken Frauen der CDU jetzt im Moment zu Gast. Ne? Und Frau Klaus gehört auf jeden Fall dazu.
Absolut. Wir haben auch mittlerweile ein eigenes Format, mit dem wir unsere starken Frauen präsentieren. Also Ladies und Das können wir wunderbar weiterempfehlen. Da haben wir eben unsere Fraktionsvorsitzende, unsere Landtagspräsidentin und die Landesvorsitzende unserer Frauenunion.
Das ist wirklich, wenn ich kurz den Werbeblock für uns da einschieben darf, ein super Format. Wir haben es genau angelegt, dass Frauen einfach mal zum Diskutieren und zum Netzwerken vorbeikommen. Das ist natürlich wie immer erst ein Test. Aber der hat so gut funktioniert. Wir waren jetzt 5, 6 Mal unterwegs. Natürlich waren wir auch in Wiesbaden, also da, wo die Landtagspräsidentin zu Hause ist, Astrid Wallmann. Wir waren in Bad Nauheim und an der Bergstraße. Und jedes Mal waren die Räume komplett gefüllt. Es wurde diskutiert über Themen, die Frauen bewegen. Und natürlich danach wurde genetzwerkt. Also es hat einen Riesenspaß gemacht und wir haben schon gesagt, das muss auf jeden Fall weitergehen, weil wir dadurch viele neue Frauen, viele spannende Frauen kennengelernt haben, die auch danach fragen, wie geht's denn weiter mit Ladies und das. Es scheint auch, dass der Name anzieht.
Und das sind ja auch nicht nur CDU-Mitglieder schon, ne? Sondern es ist wirklich offen und jeder, der überhaupt nicht sogar.
Okay. Überhaupt nicht. Also es sind natürlich auch CDU-Mitglieder da oder Menschen, die uns nahestehen, die über das Format aufmerksam geworden sind in den sozialen Medien und gesagt haben, da kommen wir mal hin. Das ist immer einem, wie ich finde, sehr ansprechenden Ambiente. Hier toll in der Roncalli-Gesellschaft in Wiesbaden. Dann waren wir, oder in der Casino-Gesellschaft ist es ja, dann waren wir in einem alten Kino, das einen super Charme hatte, in Bad Nauheim, wo man auch gerne sitzt, wo man sagt, hier kann ich mir vorstellen, auch ein Gläschen Weißwein zu trinken und noch über Themen zu sprechen. Das war etwas, wo wir echt viele Altersklassen erwischt haben und wo wir gemerkt haben, das sollten wir weitermachen, um ja da auch präsent zu sein.
Und auch nicht nur Interesse, weil jetzt Wahlkampf ist,
Nein.
sondern das ist euer Eindruck, dass das jetzt wirklich zieht, auch für die Zeit danach.
Ja, absolut, weil die Nachfrage auch so groß ist, dass gesagt wird, wann kommt ihr denn mal zu uns? Also ihr wart noch nicht in Kassel oder ihr wart noch nicht in Schwalm-Eder. Wir wollen auch mal dieses Format haben, unabhängig vom Wahlkampf. Wir wollen über die Themen sprechen, die einfach immer bewegen, auch über den 8. Oktober hinaus. Und das ist wirklich ein komplett breites Themenspektrum. Es geht über Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Es geht über Bildungspolitik, Pflege, Wirtschaft, also wirklich alles. Man kann den Themenbereich nicht abstecken. Und das ist ja auch das Spannende. Es wird manchmal sehr persönlich, dass man eben auch sieht, okay, Biografien sind manchmal vergleichbar oder Ereignisse sind vergleichbar. Und das stärkt ja auch untereinander, das macht das Netzwerken auch aus. Also wirklich ein absoluter Glücksgriff. Und ich darf auch noch Katja Germann erwähnen, unsere Pressesprecherin, die moderiert das Format. Und da ist das Paket auch einfach klasse, würde ich sagen.
Frauen in der CDU.
Ja, man Ladies denkt immer,
das
Tour.
Gibt's nicht. Ja, Ladies genau. und. Oh, das klingt schon wieder ein bisschen machohaft, Ladies und.
Okay. Ich halte mich raus.
Und nun steckt ihr ja beide mitten im Wahlkampf. Also auch wenn dieses Format weitergeht. Und das finde ich auch immer super, dass man sich nicht nur zeigt und irgendwie innovative Ideen hat, wenn nun gerade mal es um eine Stimme geht, was auch sehr wichtig ist, aber dass eben auch die Menschen einfach sehen, es geht nicht nur darum. Trotzdem ist Wahlkampf jetzt eine besondere Zeit und falls die Hörer so ein bisschen was im Hintergrund hören, wir sitzen hier parallel zur Plenardebatte, das letzte Plenum vor der Wahl. War es ein anderes Plenum als sonst? Frage ich mal so als Laie.
Es war auf jeden Fall ein spannendes Plenum, weil wir alle überlegt haben, findet es statt oder nicht. Ich finde gut, dass es stattgefunden hat, dass wir uns nochmal ausgetauscht haben über die Themen, die jetzt auch alle bewegen. Wir hatten eine andere Reihenfolge, würde ich sagen, aber trotzdem haben wir auch die Klassiker, also wie unsere Setzpunkte ordentlich miteinander besprochen Und von der Stimmung hat man es heute in den Aktuellen Stunden gemerkt, also da, wo die ganz aktuellen Themen miteinander diskutiert werden, dass es doch etwas emotionsgeladener war als sonst. Aber ich finde, wir sind gewählt für 5 Jahre. Wenn ein Plenum terminiert ist, dann wird auf jeden Fall auch diskutiert. Insoweit war es in Ordnung, dass es stattgefunden hat.
Also man muss dazu sagen, die aktuellen Stunden sind eigentlich immer der emotionsgeladenste Teil der Plenarsitzungen. Also gut, man hat inzwischen drin auch andere große Themen, die mal die Emotionen hochkochen lassen. Aber von dem Donnerstagvormittag, an dem wir immer die aktuellen Stunden beraten werden, da kann man eigentlich schon erwarten. Ich habe auch so das Gefühl, dass die Medien auch da schon auf der Bühne sitzen, so nach dem Motto, na, wann kriegen sie sich jetzt mal so richtig in die Wolle, wann fliegen hier die Fetzen? Weil irgendwo passiert das auf jeden Fall. Und das natürlich, das kann man glaube ich schon sagen, die Plenardebatten, gerade die aktuellen Stunden in diesen Tagen, in Zeiten des Wahlkampfes standen, und dass natürlich die Themen gesetzt worden sind von den einzelnen Fraktionen mit Blick darauf, also was bringt uns jetzt im Wahlkampf möglicherweise am meisten voran. Ja gut, das kann man 2,5 Wochen vor der Wahl nicht anders erwarten.
Aber ich finde auch, also das hat der Kultusminister, auch wenn er jetzt im Raum sitzt, aber das darf ich, glaube ich, ausdrücklich nochmal sagen, ganz klasse heute gemacht. Es ist ja so, dass Bildungspolitik schon ein Punkt ist, der auch das Potenzial besitzt, stark zu bewegen und stark zu polarisieren. Und das ist momentan überhaupt nicht der Fall. Durch eine sehr, sehr starke Schulpolitik, die Alexander Lorz hier in den letzten Jahren gemacht hat, sodass eben auch die Themen, und darauf kommt es ja an, und die Fakten und die Lage, die aktuell an den hessischen Schulen ist, bewiesen hat heute, dass wir uns den Herausforderungen stellen als CDU und dass die anderen, die Oppositionsparteien, versucht haben, das Thema nochmal polarisierend aufzuspielen. Aber das, und da zitiere ich ihn, hat überhaupt nicht, oder es ist nicht geflogen, hast du gesagt. Es ist nicht geflogen. Also die Fakten waren auf unserer Seite.
Frau Klaus, dass Alexander auf Bildung angesprochen wird, wenn er jetzt unterwegs ist, liegt ja in der Logik der Sache. Wie ist es bei Ihnen? Also ist Bildungspolitik und auch Lehrermangel und so weiter etwas, was wirklich die Menschen da draußen bewegt? Oder ist das etwas, was die Opposition halt versucht zum Fliegen zu bringen, aber nicht so richtig schafft?
Bildung ist ja ein ganz zentrales Thema der Landespolitik. Es ist eins der Kernthemen. Deswegen halte ich das auch für natürlich, dass Menschen einen auf Bildung ansprechen, gerade wie auch die Grundideen aussehen. Darum geht es ja auch, wenn man sich zur Wahl stellt, dass die Menschen einfach fragen, wofür stehen sie denn? Wie soll es denn weitergehen? Sind sie für Benotung? Sind sie dafür, dass es weiterhin Versetzungen gibt? Treten Sie dafür ein, dass es ein gegliedertes Schulsystem gibt? Die Fragen werden gestellt, weil man ja sieht, wenn man in andere Länder schaut, wo die CDU nicht mitregiert, dass es andere Formen von Schule gibt, nämlich nur eine. Und auf diesen Unterschied sprechen einen die Menschen schon und auf jeden Fall an. Aber nicht aufgrund der nervösen Hektik, sondern da geht es eher um die grundsätzlichen Fragen. Und ich kann auch sagen, gerade als Wahlkreisabgeordnete, wenn es mal ein Thema gibt, wo wir sagen, da fehlt gerade ein Lehrer, was nicht strukturell bedingt ist, sondern weil einfach Lehrer auch krank werden, so wie jeder andere in seinem Beruf auch krank werden kann, dann ist es so, dass man auch immer mit einer absoluten Sicherheit im Kultusministerium einen Wink geben kann und sagen kann, ist die Situation dort geklärt, können wir da was machen, sodass auch der unmittelbare Austausch sofort da ist, um eine Klärung herbeizuführen. Und das ist wichtig für die Menschen. Und das ist einfach auch so ein wesentlicher Punkt, warum es klug ist, dass Bildungspolitik eben ein Landesthema ist und kein zentrales Thema aus Berlin heraus. Weil so sind wir als Wahlkreisabgeordnete sehr nah an unseren Schulen dran und dann eben sehr nah jeweils auch am Ministerium, um zu sagen, wie sieht es denn aus?
Wir beide diskutieren über Politik auch immer total gerne mit, was macht denn nun eigentlich wirklich den Unterschied? Bei gleichen Herausforderungen, vor denen wir gesamtgesellschaftlich in ganz vielen Bereichen stehen, finde ich es zunehmend spannend zu schauen, worin unterscheiden sich denn nun wirklich Politiker, nicht nur marginal?
Also ganz klar ist, wenn wir über das Chancenschulsystem sprechen, dann machen wir das nicht aus Folkloregründen, sondern weil es einfach einen Unterschied macht, wer regiert. Das sieht man in der Schulpolitik, die Themen haben wir gerade angesprochen, was eben passiert, wenn die CDU nicht Landesregierungen anführt. Das kann man jetzt in Niedersachsen sehen, da gibt es den Vorstoß der Grünen zu sagen, wir können ja eben die Benotungen abschaffen oder die Versetzung, das gibt's. Wir sehen in Grundschulen in Thüringen, dass dort viele zugemacht werden, weil eben der Grundsatz nicht wie bei uns gilt, kurze Beine, kurze Wege. Das gibt's in vielen Bereichen der Bildungspolitik. Da ist der Kultusminister noch viel stärker in den Themen drin. Aber das gibt's ja auch in den anderen Themen. In ganz vielen anderen Themen. Und deswegen sieht man gerade so, dass wir das Gegenmodell zur Ampel sind. Das ist wirklich eine Kontrastschablone, die man drauflegen kann. Es wird zum Beispiel in Wiesbaden häufig bei uns im Landtag gefordert, macht etwas für die Kitas, für die Kindergärten. Das haben wir gemacht. Wir haben Kita-Investitionsprogramm gemacht. Wir haben uns um Erzieher gekümmert. Und was wird parallel in Berlin gemacht von denen, die hier fordern? Da werden die Sprachkitas gestrichen. Oder schauen wir in die Gesundheitsversorgung. Ein ganz wesentliches Thema für die Menschen. Wir haben 1 Milliarde Euro hier bei uns im Budget drin, was eben den Bereich Kliniken etc. angeht. Was macht die Ampel in Berlin? Sie streicht in dem Bereich, beziehungsweise sie macht ein Gesetz, das klingt sehr holprig, das ist das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Danach werden 20.000 Pflegestellen gestrichen. Das ist Wahnsinn. Und ich finde, wenn man sich die Themen anschaut, sieht man sehr deutlich, es macht einen Unterschied, wer regiert. Und die Menschen müssen danach entscheiden. Wollen sie das Chaos, das sie jetzt aus Berlin kennen, oder wollen sie den Kurs, den sie in Hessen kennen? Also Streit in Berlin oder Stabilität in Hessen? Und da kann man sich ganz viele Themen raussuchen. Wir könnten auch über Digitalisierung sprechen. Hier wird zur Digitalisierung gefordert, dass wir was tun. Und im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung in Berlin, da mag man sich mal die Zahl vorstellen. Da wird gerade um 99% gekürzt. Also die Kürzungen sind 99%, nicht das Beibehalten. Ne? Nur, dass wir wissen, worüber wir reden. Und deswegen sage ich, daraus kommt auch häufig so eine Frustration der Menschen gegenüber Politik. Weil man kann nicht in Wiesbaden fordern und in Berlin streichen. Ich finde, das ist so eine Art Kantscher kategorischer Imperativ. Das ist eigentlich der politische Imperativ. Man kann nicht fordern und da streichen. Und das ist sowas, dass man sich an den Maßstäben, die man selbst in der Opposition setzt, sich an der, wenn man regiert, messen lassen muss.
Ja, ich würde sagen, Ines hat ja gesagt, wir können eigentlich jeden beliebigen Bereich nehmen, um zu demonstrieren, was einen Unterschied macht, wer regiert. Anja, such dir doch mal einen Bereich aus.
Ja. Es geht wirklich jeder. Nur raus.
Also Gesundheitspolitik hatten Sie ja gerade angesprochen. Das ist in der Tat ein Bereich, wo ich am wenigsten unterwegs bin.
Mhm. Wir gucken uns mal an, was wir momentan auch auf den Wahlplakaten sehen. Da steht 6.000 Ärzte für Hessen, plakatiert die SPD mit vielen anderen Zahlen, die gerade dort draufstehen. Jetzt schauen wir uns das mal an, 6.000 neue Ärzte für Hessen. Fakten helfen immer. Deswegen, wir haben gerade in Hessen 185 neue Studienplätze Humanmedizin geschaffen, weil wir Teilzeitstudienplätze von Marburg nach Fulda umgewandelt haben, sodass eben in Hessen fertig studiert werden kann. Rechnet man die dazu, haben wir in Hessen 1.200 Studienplätze für Humanmedizin pro Semester. Jetzt nehmen wir dieses Wintersemester, 1.200 neue Studienanfänger für Humanmedizin, rechnen das mal 5, so lang ist die Wahlperiode des Hessischen Landtags. Das ergibt genau 6.000 Ärzte, die es dann in Hessen neu gibt. Das ist etwas, wo ich sage, nicht einfach fordern, nicht einfach Zahlen auf Plakate schreiben, sondern handeln. Und deswegen sage ich, nicht nur reden, sondern auch anpacken und klug und strukturiert anpacken. Also, was da drauf steht, würde ich sagen, haben wir schon in die Umsetzung gebracht.
Zieht ja aber dann trotzdem. Also wenn das dann so als Zahl da steht und man es ja normalerweise nicht weiß, naja, okay, die setzen sich dann dafür ein. Klingt ja irgendwie gut als Zahl, ja.
Da haben Sie aber bei der Bundestagswahl, glaube ich, auch schon mal 400.000 Wohnungen gelesen, ne?
Ja.
Das sind übrigens nur 170.000 geworden. Das ist weniger als die Hälfte und weniger als wir noch in Regierungsverantwortung im Bund waren, gebracht haben. Also ich verstehe den Effekt, dass man auf Zahlen reagiert. Aber es muss doch eine verlässliche Zahl sein und es muss doch eine Ordnung hinter der Zahl sein und die ist in vielen Bereichen nicht erkennbar. Oder jetzt aus dem Kultusbereich, da stehen, glaube ich, 12.500 neue Lehrerinnen und Lehrer drauf. Jetzt kann man sagen, seitdem wir regieren, haben wir, glaube ich, 14.500 neue geschaffen. Und wenn man die Zahl sich jetzt auch anschaut, hast du auch heute drüber gesprochen, ne, dann sind es de facto auch nicht die neuen Lehrerinnen und Lehrer, die die SPD wünscht, sondern einfach die, die schon da sind, entfristet beziehungsweise ins Beamtenverhältnis überführt. Also es gibt zu jeder Zahl eine Geschichte, aber da bist du noch tiefer drin.
Ach, da können wir jetzt natürlich ganz tief einsteigen, aber ich glaube, es ist viel interessanter, sich mal über die kommunikative Wirkung Gedanken zu machen, weil auf der einen Seite ist das eine unglaublich plakative Kampagne. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, also dieses Plakat beispielsweise mit dem leeren OP-Saal und dann einfach nur die Überschrift, es fehlen Ärzte, das ist schon nicht schlecht gemacht. Aber es wirkt halt wirklich nur auf den allerersten Blick und an der Oberfläche. Und sobald jemand anfängt zu hinterfragen, sagt, okay, fehlen Ärzte, mag sein, wo sollen sie aber dann herkommen? In dem Moment bricht im Prinzip das Kartenhaus auch schon zusammen. Und das ist vielleicht auch ein Geheimnis, ich sage mal, guter politischer Kampagnen. Also ich meine, wenn man schon Kartenhäuser aufbaut, das tut man in der Politik manchmal, dann sollten die wenigstens erst auf den zweiten oder dritten Blick zusammenbrechen und nicht gleich auf den ersten. Und insofern nimmt diese Kampagne der SPD auch ein Schicksal, das insofern lehrreich ist, als man halt sieht, wenn man es irgendwie zu platt und plakativ macht, sodass man bei der ersten Frage, die man stellt, eigentlich schon merkt, hoppla, das kann eigentlich so überhaupt nicht aufgehen, dann wirkt es auch nicht, weil das dem folgen die Menschen schon oder da schauen die Menschen schon durch.
Ehrlich gesagt bin ich da nicht ganz so optimistisch wie du, weil ich gerade nicht so richtig für mich sortieren kann, wie viel macht auch eben das Chaos der Ampel aus. Weil diese, so ein leerer OP-Saal oder auch dieses Lehrermangel oder die maroden Schulen und diese ganzen Angstszenarien, die ziehen ja eigentlich, weil sie emotional ansprechen, schon. Und da brauche ich ja eigentlich nicht viel zu erklären, weil ich benenne das Problem und dann ist klar, wer hat die Schuld, die gerade dran sind. Dass das im Moment nicht geglaubt wird, dass dann die Opposition das besser machen würde, das ist der Punkt, wo ich nicht so ganz sicher bin, ob nicht in anderen Zeiten das doch ein bisschen anders ziehen würde. Weil dann, also in anderen Zeiten meine ich, wenn dieses Ampelchaos in Berlin nicht wäre.
Also bei dieser Kampagne, die der L gerade genannt hat, sieht man ja auch nicht, von wem eigentlich das Plakat kommt. Das war ja aus der ersten Welle, da stand ja kein Logo mit drauf. Da ist auch immer die Frage, wie dekodieren Menschen solche Plakate? Also was soll auch dieses Plakat eigentlich erzeugen? Ich finde es in den Zeiten wirklich schwierig, das beschreiben Sie absolut zu Recht, Frau Schöpe, weil eine große Verunsicherung da ist, die durch die Ampelpolitik gekommen ist. Eine große, wirklich, naja, Sorge der Menschen in vielen Lebensbereichen, die nicht in Hessen verschuldet wurde, sondern eben durch die Bundesregierung. Und deswegen müsste man doch, gerade wenn man der Verursacher ist, auch anders denken. Und wir müssen sowieso, wir als Union müssen sowieso, weil wir diejenigen sind, die auch für Zuversicht stehen. Gerade in Krisenzeiten muss es doch eine Kraft geben, die auch Zuversicht vermittelt. Und ich finde, das sind wir so vielen Generationen schuldig. Erstens den Generationen, die hier die Nachkriegszeit erlebt haben, beziehungsweise dieses Land nach dem Krieg wieder aufgebaut haben. Und unseren Kindern, denen möchte ich jetzt auch nicht sagen, oh, ist gerade schwierig, wir hören jetzt lieber auf. Also es ist doch jetzt Zeit für Zuversicht. Und wie kriegt man die hin? Nicht durch leere Plakate oder durch verunsichernde Plakate, sondern ich weiß, sie haben Sorge. Wir sind in einer Krise. Familien können sich gerade kein Eigenheim leisten, weil die Zinsen steigen, weil es teuer ist. Da muss man doch Antworten liefern. Da muss man doch sagen, wir versuchen dagegen zu steuern. Wir versuchen ihnen in Hessen Geld zu geben, damit sie ein Eigenheim sich leisten können. Damit nicht nur der Lebenstraum ermöglicht wird, sondern auch die Altersvorsorge. Also man muss doch jetzt mit Antworten agieren und nicht mit Ängsten. Und das ist etwas, da kann man sagen, man kann doch nicht auf der Bundesebene verursachen und hier noch Ängste schüren.
Es gibt wieder einen schönen Fachbegriff, der natürlich wieder Englisch ist, weil ja auch die ganzen Entwicklungen in Sachen Wahlkampfführung oft aus Amerika zu uns herüber schwappen. Das ist das Negative Campaigning. Das war, hatte zwischenzeitlich mal ziemlich Hochkonjunktur, also nach dem Motto, ich rede vor allem den anderen schlecht, dann fließt das Wasser irgendwie automatisch auf meine Mühlen, wenn mir das gelingt. Davon ist man aber mittlerweile auch eigentlich wieder abgekommen. Also ja, klar, natürlich erklärt man auch, was die anderen alles nicht können, aber es ist ganz offensichtlich, jedenfalls in Deutschland, dass die Menschen eben auch antworten, dass sie irgendwas Positives wollen, irgendeine Perspektive. Und also natürlich mit Ausnahme der radikalen Ränder, da ist das anders. Die machen dieses reine Negative Campaigning und aktivieren damit das Protestpotenzial, das im Moment auch eindeutig zu hoch ist. Aber das hat sozusagen eine gewisse immanente Grenze, über die man nicht hinauskommt. Und die Menschen, die jenseits dieser Grenze sind, die erreicht man eben auch nur mit positiven Botschaften, mit konstruktiven Vorschlägen.
Funktioniert. Naja, und bei den 12.500, da kenne ich mich ja nun ein bisschen aus, da müssen wir auch echt sagen, wir sind wirklich an einer Weiche aus meiner Sicht, dass wir jegliche Qualitätskriterien fallen lassen. Denn diese 12.500, selbst wenn das, du sagst ja, das stimmt nicht mal zahlenmäßig, wenn man alle, die schon im System sind, aber noch nicht unbefristet beschäftigt sind, selbst wenn man die übernehme, kommt man nicht auf 12.500. Aber du sagst ja völlig zu Recht, es sind Menschen, die sind aus gutem Grund noch gar nicht entfristet. Und wenn ich die aber so ins System nehme, dann habe ich erstmal überhaupt keinen Menschen mehr genommen, aber ich habe sie auf ewig und zwar nicht wirklich grundständig ausgebildete Pädagogen und damit, das meine ich mit der Weiche. Wir gehen in das völlige Fahrenlassen jeglicher Qualitätsansprüche und der Sicherung wirklich der Qualität in unserer Gesellschaft und nicht nur in der Bildung. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit den Ärzten auch so gemeint war. Also diese 6.000 und egal, wen wir da holen.
Wir wollen es mal nicht hoffen.
Irgendwie sagen, ja.
Nee, ich glaube, das war eine gegriffene Zahl. Mhm. Ich kann mir vorstellen, die Parallele ziehe ich auch immer, habe ich ja eben auch, mit den 400.000 Wohnungen, jetzt 6.000 Ärzte. Also ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, ob die Zahlen gewürfelt werden. Weil wenn man sich das anschauen würde, also wenn man sich ja an der Sache orientiert und schauen würde, was wollen wir denn erreichen, wie viele Ärzte brauchen wir oder auch an welcher Stelle, dann gucke ich mir doch vorher an, wie viel Studienplätze habe ich überhaupt. Also ich erwarte eine Faktenlage. Und wenn es genau die Anzahl ist, die ich dann multipliziere und ich habe sie dann, dann muss ich einfach bestreiten, dass das eine Ernsthaftigkeit ist hinter dieser Zahl. Und das finde ich eben nicht gut. Und deswegen gehört auch immer dazu, bevor man so ein Plakat aufhängt oder ein Wahlprogramm schreibt, das ist in dieser Woche ja auch ganz aktuell bei der SPD, dass man sich mal sehr genau anschaut, wo sind die Probleme und wie will ich sie lösen? Und da muss man manchmal auch ein bisschen Gehirnschmalz für verwenden und gucken, haben wir denn, also wo brauchen wir Ärzte? Welche brauchen wir? Oder ist es so, dass wir nicht ganz viele Ärzte schon haben, mehr als auch vor 20 Jahren, nur dass wir eine Veränderung eben auch in der Berufswelt haben? Dass es häufig in Teilzeit gearbeitet wird, zum Beispiel. Warum finden wir an der oder an der anderen Stelle keine Hausärzte oder keine Kinderärzte? Können wir an der Stelle noch was machen? Also die sich dort niederlassen, weil sie woanders arbeiten. Also kann man die Studienplatzanzahl nicht gleichsetzen später mit dem Hausarzt oder mit dem Kinderarzt? Das ist doch die Frage, die dahinter steht. Deswegen finde ich es deutlich verkürzt. Ich erwarte auch nie auf Plakaten akademische Ausführungen. Das sind Wahlplakate, die müssen schnell eine Emotion überzeugen, der Zustimmung oder der Abneigung. Aber dann muss man auch zulassen, dass man darüber diskutiert und versucht, in der zweiten Ebene zu sagen, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn.
Ja, wenn wir gerade bei diesem Thema Personal sind, dann müssen wir natürlich auch wirklich, wir müssen irgendwann mal wieder über das Demografie-Thema reden. Das sind ja keine branchenspezifischen, nicht mal mehr regionalspezifische Besonderheiten, sondern wir haben diesen Fach- und Arbeitskräftemangel ja überall. Und ich glaube, da muss Politik sich auch mal ehrlich machen und sagen, also wir können ja keine neuen Menschen in dem Sinn besorgen. Also 6.000 Ärzte hier, 25.000 Pflegerinnen da, 12.500 Lehrkräfte, 9.000 Handwerkerinnen und Handwerker. Ich meine, ich kann mir das alles wunderbar wünschen. Aber wenn gleichzeitig auch Ingenieure, Ärzte und, Ärzte hatten wir schon, aber wenn gleichzeitig auch Ingenieure, Chemiker, IT-Leute und Busfahrer fehlen, dann muss ich halt auch mal anfangen, darüber nachzudenken, wie kann ich diese Gesellschaft organisieren, auch wenn mir eben nicht mehr diese Man- und Woman-Power zur Verfügung steht. Weil wir können nicht an jeder Ecke, wo wir das Gefühl haben, da könnte es noch ein bisschen eine Verbesserung geben, sagen, da brauchen wir jetzt mehr Leute, mal jenseits der Tatsache, dass soweit es aus staatlichen Haushalten bezahlt wird, irgendwann auch an eine finanzielle Grenze stößt. Aber es stößt im Moment einfach auch an die Grenzen des personell Machbaren. Und man wird auch ein bisschen priorisieren müssen. Also ich meine, am Ende priorisieren die Menschen, aber man kann ja als Politik die einen oder anderen Hinweis geben, in welchem Bereich man jetzt besonders nach Menschen sucht und in welchen Bereichen man vielleicht sagen muss, da muss man dann so Dinge wie Automatisierung und Digitalisierung noch weiter vorantreiben.
Und das ist so ein Punkt, den ich, da denke ich auch immer öfter drüber nach, dass wir eigentlich immer nur in, wie das halt so auch so ist, in bekannten Szenarien denken. Es fehlen Menschen, also muss ich gucken, wie ich Menschen irgendwie finde. Aber das ist ja völlig illusorisch, genauso wie du sagst. Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach die Arbeitswelt verändern und nicht nur, also verändern müssen, und wie sollte sie sich dann auch verändern? Dass wir vielleicht auch gar nicht mehr so viele Menschen brauchen.
Wenn ich darf, noch ganz kurzer Einschub dazu, was der L gerade gesagt hat. Das kommt nämlich darauf zurück, was wir ganz zu Beginn hatten. Wieso macht es einen Unterschied? Ich finde, man muss eben die Rahmenbedingungen auch gleichsetzen. Soll heißen, wenn zum Beispiel Frauen auch helfen können, Ärztin, Ingenieur, was auch immer zu sein, dann wäre es klug, dass die Frauen trotzdem auch weiter Kinder kriegen können und eben erwerbstätig sein können. Dass sie sich nicht entscheiden müssen. Wir als Union haben da damals das Familiengeld eingeführt, also das Elterngeld, und haben gesagt, damit es eben auch gut ausgebildeten Frauen und Männern möglich ist, dann weiterarbeiten gehen zu können, soll es gerade keine Kappung geben. Außer bei den 67% des Vorjahresgehalts bei den 1.800 Euro. So, das ändert die Ampel gerade. Es soll eine Kappung geben bei den 150.000 Euro. Dann ist es eben nicht mehr attraktiv. Dann ist es nicht mehr attraktiv, auch ins Erwerbsleben entweder zurückzukehren oder Kinder zu kriegen. Es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Und ich finde, das kann man anders machen. Und das sind Punkte, wo man sagt, das sind die Rahmenbedingungen. Wenn ich doch weil wir jetzt eben bei den Ärzten waren, gute Rahmenbedingungen setze, kann die junge Ärztin das Jahr zu Hause bleiben, kriegt ihre 67%, danach geht sie wieder ins Krankenhaus. So sagt sie, es wird vielleicht finanziell eng, dann bleibe ich halt ganz weg oder ich studiere nicht fertig, was auch immer. Es ist eine gesellschaftliche Grundentscheidung, die da auch hintersteht. Deswegen bin ich da auch etwas sauer immer auf die anderen, die sagen, wir müssten was tun, aber setzen die falschen Rahmenbedingungen. Wie wird sich die Arbeitswelt verändern in der Zukunft? Ich glaube, es wird noch eine stärkere Arbeitsmarktpolarisierung geben, der gut und der nicht so gut ausgebildeten Menschen. Und ein Teil wird ersetzt werden auch durch Digitalisierung. Deswegen muss man eben auch im Bereich des sozialen Zusammenhalts schauen, wie kann man immer auch die Arbeitsplätze noch so ausgestalten, dass jeder auch einen ordentlichen Arbeitsplatz bekommt, der seinen Fähigkeiten entspricht. Also das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung auch der Zukunft. Und was wir machen müssen, das ist der ganz wesentliche Teil, wir erleben momentan eine Investitionsflucht aus Deutschland. Es sind über 130 Milliarden Euro aus Deutschland abgewandert. Das sind Arbeitsplätze, das sind Steuern, die eigentlich hier gezahlt werden würden, für die wir dann andere Sachen verwenden könnten. Das heißt, man muss erstmal schauen, dass wir nicht deindustrialisiert werden, dass wir ein starker Wirtschaftsstandort sind und dass wir dann schauen, dass eine Arbeitsmarktpolarisierung, die durch Digitalisierung stattfinden wird, auch abgepuffert werden kann. Also das sind riesige Herausforderungen für die Zukunft, aber auch dafür müssen die Rahmenbedingungen jetzt gesetzt werden. Deswegen muss man über Standortkosten etc. nachdenken. Also ein ganz, ganz großes Thema.
Und welche Handlungsmöglichkeit hat man als Land? Oder ist das wirklich Rahmensetzung im Bund?
Ein Großteil ist Rahmensetzung im Bund, weil wenn man sich überall umhört, was könnte man am besten dagegen tun, dann ist es erstmal, dass die Standortkosten sinken. Das heißt, dass die Energiekosten nach unten gehen. Unserer Meinung nach geht das am besten, wenn man die Stromsteuern auf das europäisch zulässige Mindestmaß setzt, dass eben Menschen, die arbeiten können. Aber wir sagen auch, wir wollen ja nicht die Verantwortung wegschieben, sondern auch schauen, wie kann denn Energieproduktion auch der Zukunft stattfinden. Da haben wir ein Thema gesetzt, auch im hessischen Wahlkampf, das eine Wirksamkeit vielleicht erst in 10, 15 Jahren, vielleicht auch in 20 Jahren entwickelt. Aber wir jetzt investieren müssen, jetzt Rahmenbedingungen setzen müssen. Wir sagen Kernfusion, lasergetriebene Kernfusion, ein Zukunftsthema, das muss mal hier gesetzt werden. Da muss man sich jetzt drum kümmern. Politik hat auch manchmal erst einen Wirkungsgrad in der Zukunft, aber die Grundlagen werden in der Gegenwart geschaffen. Und darum geht es auch jetzt. Also insoweit aktuelle Handhabe meiner Meinung nach am stärksten im Bund. Gleichzeitig Rahmenbedingungen setzen für die Zukunft auch im Land. Und da kümmern wir uns stark drum.
Ich glaube, man muss vor allen Dingen auch Menschen, Unternehmen, Gründer, alle ermutigen, neue Wege zu gehen. Und da gibt es gerade in Deutschland schon noch einiges zu tun. Also wir versuchen ja gerade so eine Art Startup-Kultur beispielsweise zu entwickeln, die in anderen Ländern schon längst vorhanden ist. Weil wir haben viele bürokratische Hürden natürlich für beispielsweise Neugründer oder auch für Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber wir sind auch generell eine risikoaverse Gesellschaft. Und das heißt, bei uns wird nicht derjenige gefeiert, der ein Risiko eingeht, auch wenn er vielleicht damit scheitert, sondern derjenige, der eigentlich auf Sicherheit setzt und damit beweist, dass er ja eben auf der sicheren Seite bleibt. Und da würde ich mir wünschen, dass wir einfach etwas risikobereiter wären, dass wir auch mal bei Dingen Abstriche hinzunehmen bereit sind, dafür, dass aber dann auch Gründergeist, Erfindungsreichtum und dergleichen entfesselt werden und dass Menschen auch einfach mal was ausprobieren, weil es in der Natur der Sache liegt, dass das auch schiefgehen kann. Und dass man die dann nicht hinterher schilt, so nach dem Motto, wie konntest du denn überhaupt sowas anfangen, ne? Ja, kein Wunder, dass das gegen die Wand gelaufen ist, sondern ich sag mal, die amerikanische Art ist halt, okay, hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben ist eine Schande. Oder wie es wie unser deutscher Spruch so schön heißt, dann eben aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das von dieser Art von Spirit, ich bleibe jetzt mal in den Anglizismen, davon könnten wir in Deutschland noch mehr gebrauchen. Da können wir natürlich als Politik auch versuchen, Rahmenbedingungen dafür zu setzen. Beispielsweise mit der Mobilisierung natürlich auch von Gründungs- oder Wagniskapital. Da können wir helfen. Eben mit bürokratischen Erleichterungen. Dass jemand, der ein Unternehmen gründen will, nicht erstmal sich 8 Wochen durch irgendwelche Formulare wühlen muss. Und viele Dinge in dieser Richtung mehr, damit sich langfristig auch die Kultur in Deutschland wandelt.
Und noch ein Punkt zum Stichwort, wie entwickelt sich die Arbeitswelt, insbesondere die jüngere Generation, nicht in Richtung Work-Life-Balance, sondern eigentlich Work-Life-Blending und die wirklich ausgeprägte Wunsch, ich möchte nicht mehr 9-to-5 und 5-Tage-Woche oder 6-Tage-Woche, sondern ich möchte frei arbeiten, ich möchte möglichst räumlich ungebunden arbeiten und ich möchte mir das völlig frei und flexibel aussuchen, ob ich dann nun 4 Tage oder auch weniger. Und da habe ich dann manchmal den Eindruck, dass gerade in der CDU dann gesagt wird, ja, aber das muss doch alles erwirtschaftet werden und von nichts kommt nichts. Und wer soll denn dann überhaupt noch für unseren Wohlstand sorgen, wenn alle irgendwie nach 4 Tagen spätestens dann nach Hause gehen und sich ein schönes Leben machen? Wie seht ihr das?
Da ist ganz viel Wahres dran. Also man kann nur das ausgeben, was auch erwirtschaftet wird vorher. Das heißt aber nicht, dass wir auch über neue Arbeitsformen nachdenken sollten. Also ich gehöre schon zu denen und ich muss es in Teilen natürlich auch machen, dass ich stark mobil arbeite. Also, dass man neue Möglichkeiten zulässt. Dass man aber nur, wenn man arbeitet, auch was erwirtschaftet, an der Logik geht erstmal nichts vorbei. Und deswegen, finde ich, darf man Themen auch nicht schwarz und weiß diskutieren, sondern da gibt es auch Graubereiche. Ich sage nur, wenn wir die Wirtschaftsleistung insgesamt steigern wollen, dann geht das immer nur mit mehr Arbeit und nicht mit weniger Arbeit. Da ist für mich eine gewisse Logik hinter. Das bedeutet aber nicht, dass man die ganze Zeit im Büro dafür sitzen muss. Auch Menschen, die im Büro sitzen, können dabei nicht arbeiten, um es vorsichtig zu sagen. Also da ergibt sich keine zwingende Logik draus. Aber der Punkt ist natürlich, dass wir schon darüber sprechen sollten, Leistung muss sich lohnen. Und wie kriegt man das dann auch hin, dass es sich lohnt? Der reine Spruch hilft auch nichts. Also man muss auch schon irgendwas davon haben. Und deswegen ja dazu, dass man es erst erwirtschaften muss, aber über die Arbeitsmodalitäten, über die Systeme kann man sprechen. Und die sind deutlich mobiler geworden und das müssen wir auch zulassen.
So schön das wäre, aber CDU wird ja nicht alleine regieren. Und jetzt haben wir viel über SPD vor allen Dingen und natürlich was den Unterschied gesprochen. Was macht zu den Grünen den entscheidenden Unterschied?
Das kann man sich auch bei ganz, ganz vielen Themen anschauen, wie man an einen Sachverhalt herangeht. Wir als Union gehen dran und sagen, was ist gut für die Menschen, dass die Menschen ihre Wahlfreiheit auch ausüben können. Das bedeutet, wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Die Grünen gehen geprägt durch ihre Ideologie anders an Sachverhalte dran. Das bedeutet, sie unterteilen meiner Meinung nach in gute und schlechte Infrastruktur, in gute und schlechte Energieversorgung, in gute und schlechte. Suchen Sie sich noch ein Beispiel raus. Das gibt's bei uns nicht. Das gibt's nicht. Also wenn wir sagen, wir wollen eine Verfahrensbeschleunigung haben, weil Bürokratie so hoch ist, dann bedeutet das für Windkraftanlagen und für den Straßenbau. Wenn wir sagen, wir wollen eine Energieversorgung sicherstellen und alle 360-Grad-Blick Wege nehmen, dann bedeutet das für uns die PV-Anlage, die Windkraftenergie, aber auch die Atomenergie, wenn sie wichtig und richtig an der Stelle ist. Wenn wir sagen, wir stehen für Klimaschutz, bedeutet das, dass CO2 nach unten muss. Das bedeutet dann aber nicht, dass Kohlekraftwerke angestellt werden müssen, weil man die Atomkraft an der Stelle nicht möchte. Also, ich finde, der größte Unterschied ist die ideologische Herangehensweise und die pragmatische Herangehensweise an Themen.
Und ist deswegen die Kombination, wenn es denn die richtigen Menschen sind, auch eigentlich gar nicht so schlecht?
Wir haben sehr verlässlich mit den Grünen regiert. Wir haben auch in dieser Wahlperiode, das muss man sich mal anschauen, in den Zeiten der Corona-Krise, in der Zeit der Energiekrise, Pakete verabschiedet, auch noch mit den anderen Fraktionen im Hessischen Landtag, weil wir gesagt haben, es geht um die Menschen in Hessen. Natürlich erreichen wir durch die Unterschiede auch sehr viele Menschen in der Gesellschaft, die eben vielleicht stark grün oder auch stark schwarz sind. Das ist schon mal ein breites Abbild der Gesellschaft. Das heißt aber nicht, dass wir solche breiten Bündnisse nicht auch mit anderen Fraktionen und Parteien hinbekommen würden. Das haben wir ja auch schon getan. Und deswegen umschiffe ich Ihre Frage nicht, aber ich beantworte sie ganz klar nach dem 8. Oktober.
Vielleicht auch dahingehend ergänzen. Ich meine, wir diskutieren im Moment ja aus der Sicht der CDU nur zwei realistische Alternativen. Das ist die Frage einer Fortsetzung des Bündnisses mit den Grünen oder alternativ eines Bündnisses mit der SPD, weil ich meine, mit der FDP wird es nach allen Umfragen nicht mal annähernd reichen. Also da muss man, glaube ich, nicht drüber nachdenken. Und mit den beiden anderen Parteien wollen wir nichts zu tun haben. Das engt natürlich unsere Möglichkeiten auch ein bisschen ein. Aber vor allen Dingen ist es ja so, wir reden hier von zwei strukturell linken Parteien, die halt anders akzentuiert sind, weil sie aus einer anderen Ecke kommen, weil bei den Grünen halt der ökologische Teil vor allem noch sehr, sehr stark ist. Aber ja, wir müssen damit leben und müssen jetzt auch schon ziemlich lange damit leben, dass wir einen Koalitionspartner haben und auch nach dem 8. Oktober, auch wenn alles gut geht, haben werden, der schon aus einer ganz anderen weltanschaulichen Ecke kommt als wir. Das kann sehr befruchtend sein, wenn man nämlich einen guten, konstruktiven Weg findet, Kompromisse zu schließen und zusammenzukommen, weil dann auch wirklich ein ganz breites Spektrum der Gesellschaft abgedeckt wird, das die beiden Parteien mitnehmen können. Das kann auch sehr mit Friktionen behaftet sein. Das ist das, was wir gerade in Berlin mit der Ampel erleben, wo man das Gefühl hat, da gönnt sich keiner irgendwie das Schwarze oder Grüne oder das Schwarze nicht, aber das Rote, Grüne oder Gelbe unter den Nagel. Und außerdem versucht sich jeder irgendwie auf Kosten des anderen zu profilieren. Dahinter tritt eigentlich die Suche nach der sachgerechten Lösung in den Hintergrund. Und das ist das, was wir in Hessen entwickelt haben. Und das ist auch, glaube ich, einer der wesentlichen Maßstäbe, an dem wir den zukünftigen Koalitionspartner, wenn wir in die Lage kommen, messen werden und messen müssen. Sind wir in der Lage, weil die weltanschauliche Unterschiedlichkeit wird offenkundig sein, sind wir in der Lage, einfach vernünftig, pragmatisch, konstruktiv zu Lösungen für die tatsächlichen Probleme zu kommen. Und ich würde auch den Koalitionspartner nehmen, bei dem das wahrscheinlicher ist. Und da haben die Grünen in ihrer jetzigen Zusammensetzung, das muss man auch sehen, wie sehen die Grünen nach dem 8. Oktober aus, aber in ihrer jetzigen Zusammensetzung ein gewisses Prä, weil wir da einfach jetzt schon auf 10 Jahre erfolgreiche Erfahrung zurückblicken können.
Und ist es dann am Ende des Tages, wie ja oft, sind es die konkreten Menschen oder ist irgendwie die grüne Basis in Hessen auch ein bisschen anders drauf als vielleicht die Basis mit der in Berlin, wenn man das überhaupt vergleichen kann, irgendwie jetzt zum Beispiel Robert Habeck agieren muss? Weil ich habe den Eindruck, der ist auch einer, der durchaus für Pragmatismus und konstruktive Lösungen zu haben ist, aber scheinbar so sehr mit dem eigenen Laden irgendwie dann Gefahr läuft, im Clinch zu liegen, dass er eben auch so ein bisschen anfängt, da rumzuschlingern. Also ist zu Hessen zurück, warum funktioniert es in Hessen? Sind es die ganz konkreten Agierenden an der Spitze der Grünen in Hessen? Oder wie gesagt, ist auch irgendwie der Landesverband ein bisschen anders drauf mit seiner Basis?
Also natürlich gibt es auch menschliche Verbindungen. Was aber in Hessen wirklich anders ist als in anderen Ländern, dass wir jeden Montag zusammensitzen und Koalitionsrunde machen. Also nicht erst, wenn der Zug vor die Wand gefahren ist, Das hören wir dann immer aus Berlin, das Koalitionsausschuss ist. Bei uns ist das jeden Montag. Das heißt, jedes Thema, das ansteht, wird montags besprochen, dann kommt es dienstags in die Fraktion und dann ist man verlässlich miteinander. Und die Grundlage für die montäglichen Beratungen waren der Koalitionsvertrag. Und wenn man sich das anschaut, wir haben den abgearbeitet. Und das ist auch ein Unterschied zu Berlin. Also insoweit sind es Strukturen, es sind natürlich die Menschen und dann muss man sich sehr genau anschauen, wie sehen denn die Menschen aus, die nach der Wahl da sind. Und da gab es positive und Negativbeispiele, auch gerade auf der kommunalen Ebene, dass auch die Menschen, die im Lead waren, dann nicht mehr entscheiden konnten, weil andere gesagt haben, so geht es nicht mehr weiter. Und da muss man sich dann wieder committen, aber handlungsleitend ist erstmal, dass wir das, was wir in unser Zukunftsprogramm geschrieben haben, auch stark in die Umsetzung bringen, weil das sind wir ganz, ganz vielen Menschen wirklich, oder das müssen wir liefern. Und darauf kommt es an und nicht um den Nasenfaktor bei Kollegen.
Aber ich würde noch ein Stichwort einfach da hineinwerfen wollen, das für mich ganz wichtig ist, und das ist Verlässlichkeit. Verlässlichkeit, was natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Und auch diese Verlässlichkeit entsteht natürlich aus einem Zusammenspiel von Personen und Strukturen. Wie hat mal Jean Monnet so schön mit Blick auf die Europäische Union formuliert, nichts ist möglich ohne die Menschen und nichts hat Dauer ohne die Institutionen. Also ja, man braucht die Menschen, denen man vertrauen kann, die Verlässlichkeit in persona bieten, aber die müssen natürlich auch in einer Struktur arbeiten oder aus einer Struktur heraus agieren, wo man sagt, also selbst wenn dieser einzelne Mensch jetzt wegfiele, dann ist das nicht gleich alles weg, sondern da ist eine Struktur drunter, die im Zweifel auch mit einem neuen Kopf an der Spitze das gewährleisten wird, dass es verlässlich und vertrauensvoll weitergehen kann.
2,5 Wochen noch. Und dann können wir daran weiter diskutieren, weil wir dann die handelnden Menschen vielleicht auch schon kennen. Ich glaube, wir hoffen uns alle, dass es klare Verhältnisse gibt und jetzt dann die Wochen danach und die Monate danach nicht mit dem großen Fragezeichen verbracht werden, in welcher Konstellation geht es denn überhaupt, sondern wirklich ein bisschen Chance bleibt, nach Menschen und Inhalten und Übereinstimmungen dann zu schauen.
Das wäre schön, dann hätten wir auch Zeit für die Koalitionsverhandlungen, dann kann man die Dinge auch richtig intensiv auch miteinander ausdiskutieren und erarbeiten. Das macht einem dann auch nach der Regierungsbildung das Leben leichter.
Vielleicht ist da wirklich, so banal das zu klingen scheint, aber ein Schlüssel und ein Unterschied zum Bund. Nicht so schnell Selfies machen und wir sind jetzt die Neuen, sondern und dann irgendwie ratzfatz dahin kommen, dass man sich in Talkshows gegenseitig den Koalitionsvertrag vorliest. Weil offensichtlich der Partner vergessen hat, dass es da drin steht. Aber deswegen habe ich es auch nochmal angesprochen. Ich habe schon, jetzt natürlich nicht irgendwie in Massen, weil so viel habe ich ja nicht Kontakt, aber ich höre immer mal wieder oder lese auch, dass dieses, ja, CDU ist ja nicht wählbar in Hessen, weil sie sich mit den Grünen eingelassen hat. Und die Grünen gehören ja zum Chaos in Berlin auch. Und ich glaube, wenn man dann so ein bisschen dann euch zuhört, dann sieht man schon, wo der Unterschied einfach auch in der Art und Weise zu finden ist und warum dann das Erfolg haben kann. Und wenn man nicht so pauschal sagen kann, ja, die gehören ja dann auch zu dieser Chaostruppe, also sind sie in Hessen auch nicht mehr tragbar als Koalitionspartner.
Ja, außerdem muss man ja ganz nüchtern sehen. Ich meine, wir werden nicht zu einer Alleinregierung kommen, auch wenn das natürlich das Liebste wäre. Und dann werden wir mit einer der Parteien aus der Ampel koalieren müssen. Weil, wie gesagt, mit den beiden anderen an den beiden Rändern wollen wir nichts zu tun haben. Also bleibt uns gar nichts anderes übrig. Aber die gute Botschaft ist, es ist eben auch möglich.
Also, haltet gut durch.
Machen wir.
Und vielen Dank sagen wir, ne?
Ja. Und wir bleiben bei der Devise, die ich im Moment immer für den Wahlkampf ausgehe. Es macht auch Spaß, es macht sogar großen Spaß, aber es ist auch gut, dass nur alle 5 Jahre ist und dass es nur noch 2,5 Wochen sind.
Genau, eine gute Devise. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns drauf.